SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen aus dem solothurnischen Messe. Meine Gäste Benedikta und Benedikt. Sie führt seit rund 100 Tagen ein Leben ganz in Einfachheit als Einsiedlerin in der Verena-Schlucht Solothurn. Die Schwester Benedikta, guten Morgen. Und er ist auch nach seiner Zeit bei der SBB immer noch einer der populärsten Schweizer Manager, der Benedikt Weibel. Morgen. Okay. Herzlich willkommen hier in der Fahrschürz-Messe. Die Schwester Benedikta lebt in der Verena-Schlucht, in einem so einem Häuschen mit Schindeldach. Sie hat einen schönen Garten drumherum. Das Ganze ist in Felsen, steilen Felsen hinten dran. Sie hat zwei Kapellen nebendran, wo sie auch dazu schaut. Dort steht sie jeden Tag am Morgen um 5 Uhr auf, auch am Sonntag. Und was denn?
Dann bete ich mein Frühgebet, die Vigil. Und dann zum Morgenessen mit einem Kaffee.
Aber zuerst wird gebetet. Und macht ihr das bei euch im Zimmer, im Häuschen in, oder geht ihr dort in die Kapelle?
Das tue ich in der Klause. Ja, so ganz Gott und ich.
Also die Klause ist gemeint Häuschen?
Das Häuschen, ja, genau. Da lebe ich Klausur, darum Klause. Ja.
Wen betet ihr, Benedikt Weibel?
Ich tue nicht mehr beten. Das habe ich früher als Kind gemacht, aber... Jetzt bin ich nicht jemand, der betet jeden Tag.
Jetzt noch mal gerade denkt, so Benedikt tönt natürlich auch sehr so heilig, katholisch auch. Was habt ihr für eine Beziehung zum Glauben?
Ja, Benedikt ist tatsächlich ein besonderer Name. Wobei es erstaunlich ist, mein Vater hat eben Bendicht geheissen. Und Bendicht ist ein gotthelfischer Vorname aus dem Emmental. Und ich komme aus einer protestantischen Familie. Und dann hatte er das Gefühl, Benedikt hat er immer erklären, was das ist. Benedikt sei einfacher. Und dann haben sie mich eben Benedikt getauft. Und das ist ja nicht ein wahnsinnig handlicher Name. Und im Gotthelf hat man dann Benedikt Benz gesagt. Und wir haben es ja auch Benz gesagt. Und Benzli noch meine Grossmutter. Das habe ich aber nicht wahnsinnig gern gehabt. Und irgendwo hat der Name nachher mit der Papstwahl plötzlich eine neue Bedeutung bekommen. Also von dort her habe ich einen relativ engen Bezug doch zu kirchlichen Themen, weil es gibt ja die berühmte Benediktus-Regel, die ich einst lernen kenne. Das ist auch schon 20 Jahre
her. Das ist was,
Benediktus-Regel? Das ist die Regel, die 1500 Jahre alt ist, wie ein Abt soll sein Kloster führen. Und das ist wahrscheinlich die erste Führungsrichtlinie in der Geschichte der Menschheit. Und das ist ein Buch, das immer noch unglaublich berührend ist, das auch immer noch unglaublich modern ist. Man muss einfach mal ein Kapitel über die körperliche Züchtigung weglassen.
Mhm. Aber jetzt der Glaube, da hat man noch nicht ganz Antwort gegeben. Spielt der eine Rolle in eurem Leben?
Ich habe kürzlich mal gelesen, es gibt drei Positionen. Die eine ist, auf die Frage, glaubst du an Gott? Ist ja. Die zweite ist nein, das sind die Atheisten. Und die dritte ist, ich weiss nicht. Und ich bin der dritte, man sagt dann Agnostiker. Also irgendwo spüre ich auch, dass es noch etwas gibt, das über die Ratio über ihn ist. Aber insofern bin ich nicht der gläubige Mensch.
Schwester Benedikta, ich habe gesagt, wie ihr jetzt hier lebt, ganz in Einfachheit, in eurem Häuschen. Ich durfte dir mal einmal reinzukommen in das Häuschen rein, im Verlauf dieser Woche. Dort hat es einen Tisch drin, ein Holzbett und ein Büchergestell. Das sind so die drei Sachen, die mir aufgefallen sind in diesem Wohnraum innen. Und der Ofen natürlich jetzt ja für die kalte Jahreszeit. Und an der Wand ist ein Stundenraster aufgehängt, wo vom Morgen um 5 Uhr bis zum Abend um 9 Uhr alles aufgeschrieben ist, was ihr jeden Tag macht. Warum so streng?
Es ist für mich ein klösterlicher Tagesablauf. Obwohl ich die Gelübde zu versprechen habe, gelegt, tue ich mich auch nach dem richten.
Also ist seid ihr auch immer mit der Uhr unterwegs, damit das immer auf die volle Stunde aufgeht?
Nein, also für die Gebetszeiten läuten die Glocke. Das ist sehr hilfreich.
Das geht automatisch?
Das geht ganz automatisch. Ja. Und sonst, also ich bin flexibel. Das denke ich mir jetzt, zum Beispiel die Not von einem Menschen kommt vor einem Stundenplan. Das ist so wie eine Leitplanke, die ich mir danach richten kann, dass mein Leben auch eine gewisse Kontinuität hat. So.
Wie ist das bei euch, Benedikt Weibel? Ich meine, ihr werdet jetzt nächste Woche 68. So der Tagesstrukturplan, ist der heute ein bisschen offener als auch schon?
Ja, früher bin ich um 5 Uhr aufgestanden, um einen frühen Sport zu machen. Und heute ist es um 6 Uhr. Aber
Und da haben wir schon ein bisschen eine Parallele.
Ja, das, was mir gefällt und wo eben die Struktur, der Rhythmus, glaube ich, ist extrem wichtig, auch wenn ich natürlich viel weniger streng habe jetzt als der klösterliche Rhythmus, denke ich, dass es unglaublich wichtig ist, dass man ein paar Basisstrukturen hat. Obschon, es ist nicht jeden Tag gleich, aber ich finde das etwas Zentrales.
Also Basisstrukturen, das ist mehr als jetzt einfach das Morgen, das Mittag und das Nacht, gell?
Ja, aber es heisst, dass ich gewisse Sachen eben fix drin habe in einer Struktur. Zum Beispiel, das ist jetzt etwas ganz anderes als ein Frühgebet, aber am Montag seit über 40 Jahren Kollegen von mir, die wir am Betriebswirtschaftlichen Institut sind, Assistenten waren. Wir treffen uns immer noch in der Lenggasse zu Bern zu einem kurzen Mittagessen. Seit Jahrzehnten und wenn man kann, geht man immer dorthin. Und das finde ich, eben, so Sachen finde ich extrem wichtig.
Die sind in Solothurn aufgewachsen, eben dort, wo die Verena-Schlucht, die sogenannte Einsiedelei, wie die Solothurner sagen, sich befindet. Was habt ihr für Erinnerungen an die Verena-Schlucht?
Eben, die Einsiedelei, das war für mich ein unglaublich wichtiger Ort und ist es immer noch. Also, das erste Mal dort bin ich wahrscheinlich von der Pfadi her. Wir haben dort die ganze Gegend hinter und durch durchforscht. Oben hat es ja noch schöne Findlinge, das ist der Martinsflur oben. Nachher bin ich, als ich klettern ganz häufig in Jura, sind wir immer dort durchgefahren mit dem Velo. Das war der schnellste Weg in die Jurafelsen. Dann bin ich immer dort durchgespaziert. Dann waren meine Eltern im Wengistein, in einem Alterszentrum, gerade im Eingang. Dann bin ich mit der Rollstuhl, mit dem Vater, mit der Mutter durch den Sidelei. Und noch heute gehe ich mit guten Freunden von weit weg. Ist das etwas vom Schönsten, durch die Stadt laufen und durch den Sidelei?
Ein richtiger Werbespot, den Benedikt Weibel hier jetzt gemacht hat, für den Sidelei. Aber nein, was nein, fasziniert mich?
Nein, ich muss ehrlich sagen, das ist ein absolut magischer Ort.
Ja, ja. Also fasziniert mich das auch aufgrund von dieser Einfachheit zum Beispiel, wo jetzt die Schwester Benedikta lebt?
Nein, man sagt ja, den Sidelei ist ein Kraftort, was immer das auch ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn man dort reingeht, man spürt es. Also es ist einfach wunderschön, es ist eine Ruhe. Es kommt natürlich darauf an, also so einsam ist es nicht immer. Oder? Ja. Aber wenn man an einem wüsten Tag da durchläuft, man ist allein, dann strahlt es unglaublich aus.
Man hat sich bewerben können, Benedikt Weibel, für die Stelle als Einsiedler. Das war ein Zeitungsinserat, oder? Also, ihr habt ja dann nachher davon gehört, Schwester Benedikta, dass es hier die Stelle gibt. Man hat sich doch bewerben können. Ihr habt das gemacht. Wie tut man sich hier bewerben als Einsiedlerin? Wie tut ihr euch hier verkaufen? Das ist auch ein normales Bewerbungsschreiben, oder wisst
ihr? Ja, es war ein normales Bewerbungsschreiben. Ich hatte kein Passfoto und dann habe ich auch die Karte gestaltet, mit, wie ich sonst Engel mal in die heilige Verena gemalt habe. Ja, es hat mir gefallen, scheinbar.
Also, dann hätte ich antraben auch zu einem Vorstellungsgespräch.
Ja, das ist genau so abgelaufen, wie ich sonst Vorstellungsgespräch
kenne. Wie ist das abgelaufen?
Ja, dass ich von mir erzähle, von meinem Werdegang und nachher halt auch schon Fragen zu meinem Hintergrund, zur Spiritualität. Und dann ganz konkret, wie stellt ihr euch das vor, dass ihr Einsiedler seid, aber so viele Leute die Einsiedelei besuchen?
Ja, das ist schon noch ein bisschen speziell. Ja. Einsiedler auf der einen Seite und so viele Touristen und Besucherinnen, die hier tagtäglich hinkommen. Oder? Und das ist dann so ein bisschen ein Jobprofil, das ihr hier auch ausgehandelt habt. Normalerweise tut man so in einem Bewerbungsgespräch, wenn es zu einer Anstellung kommt, ja auch ein bisschen etwas aushandeln. Hat es die Aushandlung auch gegeben?
Also da müsste der Verständnis der Kommissionspräsidentin fragen.
Ja, aber hey, jetzt zum Beispiel, der Lohn war ja gesetzt, oder? Das sind die 2000 Franken, die die Bürgergemeinde Solothurn hier auszahlt.
Also ich habe den Eindruck, dass man mir in dem Sinn schon freie Hand lässt, dass so wenig Gaben habe, dass ich die auch einsetzen darf. Also das, ja, ich darf meine Karten malen und so auflegen zum Verkauf. Ich bin, glaube ich, gastfreundlich vom Typ her. Also das wird, glaube ich, auch geschätzt, dass man mich sieht, dass ich rum bin nach Möglichkeit. Aber ich bin Einsiedler, ich kann nicht den ganzen Tag auf dem Gelände sein. Manchmal sind die Leute enttäuscht, dass ich um 1:30 die Einsiedler allein komme. Da bin ich nicht rum, da bin ich noch im Schweigen. Ich komme sicher um 4 Uhr auf das Vespergebet raus und dann bin ich ja wieder da.
Und dann müsst ihr euch fast ein bisschen eingespliessen, wenn ihr am Schweigen seid oder am Betten seid.
Dann damit die äußere Tür kommen. Zu. Ja.
Da gibt es eben noch eine äußere Tür zum Abgespliessen. Oder?
Ja. Da steht dran das Plakat, dass ich im Schweigen bin oder nicht daheim.
Es ist ja manchmal schon. Viele Bewerberinnen und Bewerber gegeben, für die Stelle. 119. Was war das für ein Gefühl, als ihr die Jobzusage bekommen habt?
Also ja.
Habt ihr hier Luftsprünge gemacht, oder?
Ich hatte grosse Freude, von also mir eine grosse Freude, aber auch so Spannung drauf auf die Herausforderung. Also, kann ich das? Schaffe ich das? Mache ich das richtig? Mache ich das so gut?
Ja. Also aus 119 Bewerbungen ist sie es geworden, die neue Einsiedlerin von der Verena Schloch. Beim Benedikt Weibel waren so Bewerbungen nicht immer so erfolgreich, wie man vielleicht gemeint hat. Er hat sich x-mal auch erfolglos beworben. Was ist da falsch gegangen?
Ja, ich habe schon erwähnt, dass ich eine wunderbare Zeit hatte am Betriebswissenschaftlichen Institut von der Universität Bern. Ich hatte wunderbare Kollegen dort. Übrigens, der eine ist nachher Postchef geworden, der andere Direktor von der eidgenössischen Finanzverwaltung. Also, es war nicht so ein schlechtes Institut. Aber ich war dort lang, 7 Jahre. Ich habe das voll ausgeschöpft. Ich war 32 und hatte eine miserable Biografie. Und ich habe das Dossier noch. Ich habe mich tatsächlich 30 Mal beworben, erfolglos, für Handelslehrer, für irgendwie Sektionschef im Statistischen Amt. Und bin 30 Mal enttäuscht gewesen und komme nachher fast zufällig in die SBB, bin dort durchgereicht worden. Plötzlich sitze ich im Büro vom Präsidenten von der Generaldirektion. Und ich halte die Geschichte für so interessant, weil sie ja, zeigt, eigentlich müsste ich heute jeden von diesen 30 umarmen, der mir Nein gesagt hat.
Weil ihr habt etwas gelernt eigentlich auch dabei, oder?
Und ja, nein, es ist ja so unwahrscheinlich, dass ich 30 Absagen bekomme. Und dank diesen 30 Absagen bin ich bei der SBB gelandet. Und das ist, wenn ich zurückschaue, ich weiss ja nicht, was passiert wäre, wenn ich Handelslehrer wäre in der Kante Solothurn. Aber jetzt ist es jedenfalls nicht schlecht rausgekommen. So.
Aber man fragt sich ja, an was ist es echt gelegen? Und ich habe gelesen, dass ihr die erste Bewerbung gemacht habt und dafür einen Anzug vom Ulrich Gigi musste auslehnen.
Ja.
Vielleicht liegt es am...
Also, nein, ist er nicht gesessen, ich muss sagen, ich weiss nicht, ob mir heute noch passen würde. Aber dann... Dann hätten wir also perfekt gepasst, oder? Und auch Krawatte. Und ich bin dort anständig dahergekommen.
Ihr habt vorher die Kantonsschule angesprochen. Benedikt Weibel, Solothurn, erzählt man sich, dass ihr von der Kantonsschule seid geflogen. Was ist da passiert?
Nein, das ist falsch. Der Lehrer hat meinen Eltern gesagt, er würde empfehlen, mich von der Kantonsschule wegzunehmen, weil sonst würde ich rausgehen.
Kommunikation ist alles.
Ja, das ist ein ziemlich wichtiger Unterschied. Und dann haben sie mich auf Grenke geschickt, weil in Grenke, an der Betz, hat es eine Klasse gegeben, wo man weiterhin Latein nehmen konnte. Und dann waren das von den schönsten 3/4 Jahre, die ich dort in Grenke verbracht habe. Ziemlich weit weg von den Heimen. Und dann habe ich das erste Mal übrigens auch bin ich zum Bahnfahrer geworden. Und noch heute, wenn ich an Grenke Süd denke, kommt mir das Lied von Manni Mack in Sinn. Das ist das Lied von der Bahnhöfe, von der Zug schon abgefahren ist oder noch nie ist gekommen.
Sie ist sicher nicht mehr mit dem Problem vom Pendeln und Zugfahren geblockt. Sie hat Dienstort und Wohnort am gleichen Ort. Die Schwester Benedikta, ich habe gesagt, seit 100 Tagen gut in diesem Häusli in der Verena-Schlucht lebt ihr als Einsiedlerin. Ich weiss nicht, also wenn ihr jetzt auf die, bei der Bundesrat fragt mich einfach nach 100 Tagen, wie es so geht. Wie habt ihr Fuß gefasst? Wie seid ihr willkommen geheissen worden? Wie ist das so rückblickend jetzt?
Also ich bin ganz wunderbar willkommen geheissen worden, ganz herzlich. Das hat mich gefreut. Ja. Und er war schon ein bisschen schwadern, ich muss sagen. Also schon ein bisschen müssen, wo ist was, wie bestelle ich Kerzen, vor allem wie viel Kerzen bestelle ich. Ja, da habe ich manchmal schon müssen überlegen.
Und habt ihr schon nicht manchmal jetzt in diesen 100 Tagen auch das Gefühl gehabt, ihr seid so ein manchmal so ein wie eine Touristenattraktion, auch, dass die Leute einfach das Gefühl haben, jetzt kommt sie dort zum Häuschen aus. Und das muss so sein. So wie ein Märchen, weißt
du? Es ist schon ein Spagat zwischen dem, dass ich, ja, das ist Tatsache, dass ich im Moment eine Touristenattraktion kann sein kann. Auf der anderen Seite lebe ich die berufliche Ernsthaftigkeit. Und das möchte ich auch so vermitteln und vermittelt wissen.
Und die Ernsthaftigkeit kommt natürlich vor allem dann zum Ausdruck, wenn ihr neben euch in anderen Tätigkeiten, wie auch zu den Kapellen schauen, Abwartfunktion einnehmen, handwerkliche Sachen ausführen, wenn ihr Begegnungen habt mit Leuten, man kommt zu euch auch Rot suchen, zu Beistand holen. Wie funktioniert das? Kommt da einfach jemand anklopfen und fragt, dürfen wir mit euch reden? Oder wie geht das konkret?
Also es gibt so, dass jemand anklopft. Aber es ist viel so, dass ich eben dreimal am Tag Gebet öffentlich mache, dass die Leute jetzt zum Teil auch wissen, auf die Zeit herkommen und mich nachher ansprechen. Und dann ist die Möglichkeit, dass man dann gleich reden kann miteinander, dass ich auch das Herz ausschütte oder dass es einen Moment von Gebet geben kann. Oder wenn ich merke, nein, das braucht jetzt ein bisschen längeres Gespräch, dass man mir dann auch anrufen kann. Und wir das Gespräch, also die Zeit können abmachen, dass ich dann wirklich eine Stunde, anderthalb Zeit habe.
Ihr habt ein Festnetztelefon. Ja, Empfang hat man nicht im Häuschen mit dem Handy, oder? Das geht dann nicht. Oder? Aber dass jetzt zum Beispiel jemand zu euch reinkommt, ein Sprechzimmer habt ihr ja nicht, oder? Das ist einfach euch ein Wohnraum, den ich vorher beschrieben habe, der so in Einfachheit ist. Euch ein Bett, den Tisch und das Büchergestell, wenn ich das noch einmal
so
darf. Und der Wandschrank. Ja, da habe ich gar nicht bemerkt. Ich bin so nachher auf die Stundenplan da bauen gekommen und habe das gar nicht bemerkt. Gut getarnt. Aber wie ist das, also, wenn dir jetzt jemand dort reinnäht, ist ja das auch sehr intim. Also euer Bett ist ja gerade nebendran.
Mhm. Also. Ja. Es ist halt so, dass ich irgendwo durch sowieso ein bisschen weit an der Öffentlichkeit stehe, also sobald ich rausgehe. Und das bin ich mir ja auch bewusst, dass ich versuche, wirklich authentisch und echt zu leben und mehr zu sein. Und da kann ich gut jemanden reinnehmen. Ich bin einfach mehr. Und wenn ich ja die Zeiten vom Schweigen habe, dann tue ich ja zu. Und dann bin ich ja für mich, dann bin ich für mich vor Gott.
Also die Zeiten vom Schweigen, das ist für euch auch wieder Kraft tanken für neue Begegnungen?
Ja, im Grunde genommen einfach zutun, mich innerlich, also zuwenden, im Inneren zuwenden, still werden, ruhig werden. Ja, das ist schon das Kraftschöpfen, dass ich nachher wieder gegen raus kann. Das Feuer brennt.
Aber es gibt ja gleich auch noch, eben, neben all den anderen Arbeiten, die ich vorher kurz erwähnt habe, noch die eigene Haushaltung zu machen. Zum Beispiel posten. Wie geht ihr posten? Die sind ja nicht gerade irgendwie jetzt neben dem Konsum, sondern die müssen zuerst noch in die Stadt laufen oder irgendwie mit dem Velo. Oder wie geht das?
Also ich habe einen Rucksack und dann gehe ich mit dem durch den Schluchtweg und dann gehe ich auf den Städtebus in Solothurn einkaufen.
Mit dem ÖV.
Ja.
Und einheizen tut ihr auch schon jetzt? Da müsst ihr auch selber, ihr habt keine Zentralheizung, oder?
Nein, ja, ich habe auch schon eingeheizt, dass du es gerechnet hast.
Das ist das Leben in Einfachheit. In Managersprache würde man sagen, reduced to the max, Benedikt Weibel. Ihr habt doch gerade kürzlich jetzt das Buch rausgegeben über Einfachheit, Simplicity, die Kunst, die Komplexität zu reduzieren. Warum ist Einfachheit in euren Augen eine Kunst?
Es ist ein Buch über Wahrnehmung, über Erkenntnis, über Art und Weise, wie wir entscheiden. Es gibt ja schnelle Entscheidungen, die machen wir unbewusst. Es gibt langsame Entscheidungen, die machen wir bewusst. Und da geht es immer um die Information von, um die Verarbeitung von Informationen. Und die Informationsmenge nimmt unglaublich zu. Und ich glaube, Kunst ist tatsächlich, dass man herausfiltern kann, was wichtig ist, und dass man sich nachher konsequent auf das konzentriert. Was ich die Recherche gemacht habe, habe ich auch herausgefunden, ein Mönch aus dem 13. Jahrhundert, Wilhelm von Ockham, der wird heute noch etwas zitiert, der sagt, du musst immer das Wesentliche suchen in einem Problem und nachher alles andere mit dem Rasiermesser abschneiden. Und Ockhams Razor, Ockhams Rasiermesser, ist immer noch ein Begriff, den man heute braucht. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, dass man sich auf das konzentrieren kann, was wirklich wichtig ist.
Und es gibt Gänge mehr abzuschneiden in unserer heutigen Welt.
Tatsächlich, weil die Informationsmenge nimmt jetzt so zu. Wir riskieren, dass wir uns verlieren in dieser Vielfalt, dass wir uns nicht mehr konzentrieren darauf. Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Schon der Höhlenbewohner hat ja im Bruchteil von Sekunden dann müssen entscheiden, wenn da ein fremder Mensch auftaucht, ist Freund oder Feind. Und für das hat er alles müssen abstrahieren. Er hat nur ein paar Züge vom Gesichtsausdruck hat er eigentlich zur Kenntnis genommen. Und darum glaube ich, dass die Reduktion auf das, was wirklich wichtig ist, vielleicht das Fundamentalste überhaupt ist.
Würdet ihr so weit gehen und sagen, grundsätzlich im Leben ist weniger immer mehr?
Ich kann das vielleicht nicht so generell immer sagen, aber sobald ich ein komplexes Problem habe, ich habe zum Beispiel gelesen, gestern oder vorgestern, sie haben ja nicht nur mit der Schweizer Armee, sondern auch in Deutschland haben sie riesige Probleme mit ihrer Bundeswehr, bringen ja nicht einmal ihre Hilfsgüter oder Rüstungsgüter da auf Syrien und in Irak haben. Und jetzt haben sie einen Bericht gemacht, jetzt sind dort 140 Mängel entdeckt worden. Und wenn man da jetzt wirklich etwas verändern will, dann muss man zuerst mal herausfinden, welche von denen sind wirklich entscheidend, wo sie tappen. Und wenn ich nachher vielleicht dort 10 habe, dann kann ich etwas bewegen. Aber wenn ich 140 mache, nicht. Also darum glaube ich schon, das ist eigentlich etwas vom Wichtigsten überhaupt, und zwar in unglaublich viele Situationen. Aber wenn ich natürlich eine Rakete auf den Mond schiessen will, dann muss ich jedes Detail beachten, das ist auch klar.
Aber es ist schon so, dass wir eine grosse Herausforderung haben in unserem Leben. Aus all dem Wissen, das uns zur Verfügung steht, und aus all dieser Informationsflut, das Wesentliche können wir daraus herausnehmen, und alles andere, wie der Benedikt Weibel jetzt hier gesagt hat, mit dem Rasiermesser oder was mit für einem Messer auch immer, können wir abschneiden. Der Benedikt Weibel zu Gast hier in der Sendung persönlich auf SRF1 zusammen mit der Schwester Benedikta, Einsiedlerin in der Verena-Schlucht. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, seid ihr recht sicher, Schwester Benedikta, dass ihr jetzt eine E-Mail einrichten wollt? Da hat man gesagt, die Bürgergemeinde Solothurn will euch jetzt so eine E-Mail-Leitung ins Häuschen rein tun. Das widerspricht sich jetzt schon fast ein bisschen. Internet im Häuschen, oder?
Das widerspricht sich nicht. Die eremitische Spiritualität ist ja eben eine Spiritualität vom Schweigen, von der Stille. Und es geht eigentlich mal primär um das. Und wie ich das handhabe, das ist die andere Frage. Also, dass ich Internet habe, online bei dem Sinn, dass man mich so erreichen kann, ist halt einfach einmal im Tag. Ich checke vielleicht einmal im Tag die Mails checken.
Das würdet ihr auf euren Stundenplan tun, oder?
Genau.
Aber nebenbei habt ihr ja auch andere Sachen. Zum Beispiel ein Instrument, so ein zitternartiges Instrument habe ich bei euch entdeckt, das ihr gerade neu habt geschenkt bekommt, das ihr jetzt am Lehren seid, damit ihr nachher eure Psalmen begleiten könnt. Ihr dürft regelmässig Psalmen singen in der Kapelle. Was ist das für ein Instrument?
Ein Psalterion.
Also wie ein Zitter?
Ja.
Seid ihr das, wenn ihr in die Kapelle geht, singen für euch? Auch eine Art wie Auftritt?
Also ich bin mir schon bewusst, dass ja Leute mithören. Aber sie hören ein Gebet mit und nicht eine gesangliche Darbietung. Also wenn ich in der Kapelle knäule oder sitze, dann bin ich ausgerichtet auf den Tabernakel. Ich bringe das vor Gott, was ich da singe. Und das ist auch das, was ich denke, es sollte ja die Leute berühren und ansprechen. In dem Sinne nicht eine gesangliche Darbietung.
Ich habe das natürlich jetzt auch ein bisschen gefragt, weil ich weiss, in eurem früheren Leben, du hast den Benedikt da, hat ja mal einmal verheiratet, war Mutter von 4 erwachsenen Kindern und hat auch Schauspielunterricht gehabt. genommen, hat intensiv Theater gespielt, in den verschiedensten Rollen. Von der Fräulein Hugentober bis zu der Prostituierten, alles, was das Leben bietet. Was habt ihr da ausgelebt?
Das hat mich ganz intensiv und spannend gedacht, weil ich bei jeder Rolle ja eigentlich in mich gehen und suchen, wo habe ich das in mir? Wo ist das Fräulein Hugentobler eben in mir? Oder auch, dass man geht recherchieren. Also ich habe tatsächlich eine Prostituierte gespielt. Und da bin ich zu diesen Frauen gegangen, zu Bern, die auf der Almend sind. Und das hat mich sehr interessant gedacht, dass die erzählen von ihrem Leben und von ihrer Arbeit auch, wie sie das handhaben. Und das hat mich spannend gedacht, bei all diesen verschiedenen Rollen einfach Einblicke zu bekommen. Ja.
Wenn ihr vom Theaterspielen redet, strahlt ihr auch gerade. Das hat ihr sehr gerne gemacht. Oder?
Das habe ich sehr gerne gemacht. Das war schon sehr eine lustige Zeit. Ja.
Benedikt Weibel hat auch mal Theater gespielt. So Statistenrollen, oder? Erzählt man sich da.
Ja, ich bin im Städtebund Theater im Andorra von Max Frisch. Bin ich Statist gewesen. Dort mit der Maschinenpistole müssen da stehen. Aber das Interessante ist nicht gesehen, Solothurn. Mal, dort hat man nachher noch in Fuchsenhöhle können. Das ist auch gut gewesen. Aber, wir haben ja immer Auftritte gehabt in Biel. Und zu dieser Zeit, eigenartigerweise, weil Solothurn eben katholisch war, hat es noch keine Dancing gegeben. Aber in Biel, hat es eins gegeben. Das Domino. Und dann sind wir, weil der Auftritt ist erst in der zweiten, im zweiten Nacht gewesen. Dann sind wir zuerst ins Domino. Und nachher sind wir dort die ganze Stadt durchgerannt, dass wir rechtzeitig mit der MP, auf dem, ja, das war also mein Bezug, aber jetzt habe ich plötzlich auch wieder Bezug zum Theater, weil ich Präsident bin vom Stiftungsrat von Konzerttheater Bern. Und das ist jetzt ja, natürlich ein anderer Bezug. Aber ich habe jetzt wirklich intensiv natürlich mit Schauspielerinnen, mit Musikern und so. Und das ist für mich zum Teil eine völlig neue Welt und eine faszinierende Welt.
Wobei, dir hat ja das Scheinwerferlicht auch immer gern gehabt. Das ist auch ein bisschen ein Lebenselixier von euch, oder? Also, jetzt seht, dass ihr nicht mehr Boss seid bei der SBB, fehlt euch da vielleicht manchmal auch ein bisschen etwas? Ich weiss nicht.
Gut, ich muss ehrlich sagen, ich bin viel im Scheinwerfer gewesen, das stimmt. Aber ich bin vor allem in der schlechten Situation im Scheinwerfer gewesen. Oder wenn ich denke, die grossen Unfallserien, die Finanzprobleme, die Lohnkürzungen, all das. Mhm. Und das brauche ich nicht mehr unbedingt. Und warum, dass ich heute doch entspannter bin. Ich habe eigentlich erst, als ich aufgehört habe, gemerkt, wie gross der Druck ist jeden Tag. Weil wir haben es jetzt gehört wieder bei den Nachrichten. Es passiert so viel, jeden Tag kann etwas passieren. Und jetzt bin ich in dem Sinn sehr viel entspannter. Es stimmt, ich stehe noch viel auf der Bühne, auch, weil ich sehr viele Auftritte habe. Das mache ich auch gerne. Wenn man etwas nicht gerne macht, dann macht man es auch nicht gut in der Regel.
Eben Mitglied in verschiedenen Gremien ist der Benedikt Weibel und auch Publizist und Honorarprofessor. Das klingt ja sehr teuer. Teuer? Also Honorarprofessor.
Jetzt muss ich schon präzisieren. Ich bin Honorarprofessor. Ich habe übrigens diese Woche wirklich eine wieder von der ganz harten Woche gegeben, weil ich mache es im Blockunterricht. Ich habe vier Nachmittage an vier Stunden. Bei etwa 50 Studentinnen und Studenten habe ich hier Vorlesungen gehabt. Und das ist ein schöner Titel, aber teuer ist er nicht, das muss ich sagen.
In der Sendung persönlich gehen wir jeweils noch ein bisschen zurück in die Jugend von den Persönlichkeiten, die hier zu Gast sind. Schwester Benedikta, ihr seid in einer reformierten Familie aufgewachsen. Der Glaube hat jetzt nicht so eine wahnsinnig zentrale Rolle gespielt in dieser Zeit, aber es hat eine Schlüsselfigur gegeben in eurer Jugend. Das war der Niklaus von der Flüe. Ihr habt die Biografie über ihn gelesen und da ist etwas passiert mit euch. Was?
Es hat mich im tiefsten ergriffen, dass Gott auf ein menschliches Leben so Antwort gibt. Dass er Gebete hört, dass er erfahrbar ist. So.
Und was hat das mit euch gemacht, neben dieser Faszination, wenn ich das jetzt mal so deklarieren darf?
Das ist eine ganze Tiefe runtergesunken. Ich war dann 13, konnte mit dem noch nichts anfangen. Gerade so. Das ist dann später nachher aufgebrochen. Aber ich weiss noch ganz stark, als ich das Buch fertig gelesen habe und hergelegt habe, das empfing, ich möchte Gott mein Leben auch so sehr zur Verfügung stellen und jetzt machen. So.
Es ist ja nachher ein bisschen anders herausgekommen, zumindest eine Zeit lang, dass ihr ein bürgerliches Leben angefangen hat. Ich habe gesagt, ihr seid verheiratet gewesen, ihr seid Mutter geworden von vier Kindern. Da möchte ich später dann noch drauf zu sprechen kommen. Ihr seid aber dann nachher auch von der katholischen Kirche fasziniert gewesen. Als reformierte Frau hat euch das Katholische reingenommen. Mhm. Ich sage auch, bei Katholiken, die irgendwie ein bisschen Glamour, ist es denn das?
Also ich finde schon die katholische Kirche zu teilen, ja. Aber ich glaube, es ist schon die Mystik, die zum Ausdruck kommt für mich, auch, dass das Leiden mehr thematisiert wird. Ich denke, dass die reformierte Kirche, also das ist für mich sehr hilfreich als Fundament, Bibelkenntnis, eine gute Bibelkenntnis zu haben. Und die katholische Kirche gibt für mich nachher schon, ich sage Wurzeln gegen oben. In Boden ist die reformierte Kirche und gegen oben ist die katholische Kirche. Also.
Ihr habt konvertiert, seid eben katholisch geworden. Das ist passiert, habt ihr euch auseinandergesetzt mit eurer Familie, mit eurem damaligen Mann und mit euren Kindern. Eure Töchter sind mittlerweile auch konvertiert, haben wir gesagt. Was bedeutet euch das?
Also mir hat es vor allem viel bedeutet, dass ich gemerkt habe, dass sich die ganze Familie so normal neu hat und mit ihrem Glaubensbekenntnis auseinandergesetzt. Also dass auch die Söhne oder der Mann sich ganz bewusst für die reformierte Kirche entschieden. Mhm. Und dass die Töchter der katholischen Kirche, sie freut mich auch, aber es ist für mich nicht wesentlich, sie sind jetzt so oder dort, aber dass sie sich überhaupt damit auseinandergesetzt haben, auch wenn vielleicht der eine Sohn sagt, so viel kann ich jetzt mit dem Glauben noch nicht anfangen. Also das denke ich mir nachher auch richtig, dass man da einen Wissensentscheid treffen kann. So.
Der Glaube hat eine ganz wichtige Rolle gespielt in eurer Familie.
Ja,
ne?
Ja.
Da sind viele Auseinandersetzungen auch passiert.
Viele Diskussionen, auch viel Andacht und gemeinsame Gebete und Lieder gesungen. Sie haben das alles ganz getreulich mitgemacht. Ich staune.
Gehen wir für einen Moment noch einen kurzen Abstecher in die Jugend von Benedikt Weibel. Beppo hat man ihm gesagt. Prägt ist er von der Pfadi geworden, Studentenverbindung, später von der Sozialdemokratischen Partei und in der 68er-Bewegung natürlich auch mit dabei gewesen. Wie hat er die erlebt?
Sehr, sehr intensiv. Solothurn hat man sich zu dieser Zeit, da geht es immer noch kurz getroffen. Aber der ist eben um 12:30 am Samstag auch, hat den Laden dicht gemacht. Und dann haben wir einst ein paar Kollegen, haben wir da in der Nähe in Bietzwil ein Stöckchen gemietet zusammen. Und der ist da halb Solothurn, ist nachher vom Kutz in den Stöckchen rausgefahren. Und wir haben dort nächtelang Stones gelost und tanzen. Also das ist dann eigentlich eine Zeitgeistbewegung gewesen. Ich habe eines gelesen, das scheint mir eigentlich sehr richtig zu sein. In einem Interview hat John Lennon gesagt, vor uns ist die Welt schwarz-weiss gewesen und nach uns ist sie farbig geworden. Und wir haben also diesen Zeitgeist extrem intensiv miterlebt. Mit allem, was es mitgebracht hat. Das ist ja erst eigentlich nachher in den 70er Jahren ist es politisch geworden. Vorher ist es gar nicht politisch gewesen, aber es ist
die Auflehnung gewesen, natürlich.
Ja, klar. Sehr, ja.
Also der 68er gilt ja so ein bisschen als der Kiffer von früher. Wie haben die Partys gefeiert?
Also gekifft habe ich extrem selten, bis praktisch nie nachher, weil ich bin eben dann nachher gleich auch politisch geworden und hatte dort die Überzeugung gehabt, man muss einen klaren Kopf haben. Also von dort her bin ich nie gefährdet gewesen, aber die Partys waren grossartig. Eben vor allem, das Häuschen haben wir gesagt, in Bietzwil, das Häuschen ist unglaublich. Wir hatten so eine Schuhschachtel mit 45 Tourenplatten. Und das war eine prächtige Zeit. Und im Rückblick muss man ja sagen, ich glaube nicht, dass es in der Menschheit je ein unbeschwerteres Jahrzehnt gegeben hat als 60er Jahre. Weil wie ein ganz grosser englischer Historiker gesagt hat, die 60er Jahre waren das Jahrzehnt der Rockmusik. Das hat etwas. Aber der hat etwas noch vergessen. Was mich natürlich prägt hat, und ich habe nicht Biografien gelesen
Niklaus von der Flüe,
sondern ich habe von Kletterverrückt gelesen, weil bei mir ist die Fels und Berge, und das hat mich prägt. Das ist das Einzige, was immer war bei mir, eigentlich bis, bis heute immer noch nicht mehr so intensiv. Und mein grösster Wunsch, den ich je hatte, war, eine Bergführerausbildung zu machen, Und das habe ich erreicht, bevor ich sonst irgendetwas gemacht habe. Und das hat mich auch zu einem wesentlichen Teil getrieben.
Jetzt habe ich gerade gesagt, ganz am Anfang, dass dir jetzt 68 werden. Wären wir wieder bei der Zahl 68, oder? Von der 68er-Bewegung werden dann nächste Woche 68. Klettert heute auch noch?
Wir sind, Verena und ich, am 1. August sind wir wieder einst in Brückli gerade, oben an Sölzig, sind wir aufgeklettert, sind ganz allein dort. Und das ist eben auch, also das ist auch auf eine Art, ja, manchmal fast ein bisschen mystisch, wenn man da oben sitzt und auf dem Bänkli und dann sieht man über das ganze Mittelland und bis auf die Petersinsel. Und das ist ein wunderbarer Tag gewesen.
Ich möchte jetzt noch einmal zum Weg von der Schwester Benedikta kommen, die nicht ein einfacher war. Sie war ursprünglich mal Kleinkindererzieherin, Ehefrau, Mutter von vier erwachsenen Kindern. Mittlerweile ist sie auch schon einmal grosse. Ihr christliches Engagement hat sie lange Zeit gelebt. Über 20 Jahre hat sie ein offenes Haus für Kinder und Jugendliche in schwierigen Situationen. Sie hat mal Franziska geheissen. Heute ist sie die Schwester Benedikta. Das ist ein jahrelanger Prozess. Ihr habt gesagt, vorher, da sind viele Diskussionen gelaufen. Da war eine grosse, starke Auseinandersetzung mit der Familie. Und ich gehe davon aus, Schwester Benedikta, da hat es sehr viel Zweifel gegeben, auch bei euch selber.
Ja. Ja, ja, schon zweifelt. Also spinnt es mir jetzt? Oder was ist einmal los? Wir haben wirklich nicht verstanden, was da passiert.
Spinnt es mir jetzt?
Ja.
Fragt ihr euch selber?
Also habe ich mich gefragt, also, ja.
Die müsst ja eine Art wie eine Eingebung haben, eine Berufung. Oder?
Ja, das waren so bestimmte Momente, wo ich das merken. Aber interessanterweise ist es viel mehr noch von außen her gekommen, dass mir Leute von außen haben sagen, du bist berufen, du bist zum Gebet berufen. Und das hat mich dann schon so irgendwie auch quergedünkt.
Sind das Leute gewesen, ganz von außen oder aus kirchlichen Kreisen?
Es hat beides gegeben. Es ist natürlich die von kirchlichen Kreisen. Das ist schon besonders dort, aber das von Leuten von weiter außen. Irgendetwas empfunden ist worden, das ist auch zum Ausdruck gekommen. Ja.
Und dann habt ihr das immer wieder auch mit eurer Familie diskutiert, müssen diskutieren. Wie schmerzhaft ist das gewesen?
Also ich habe dadurch auch gestritten, weil wir eben auch nicht mehr verstanden haben, ja, Gott nachfolgen, ja, aber so, ich muss doch nicht alles aufgeben. Ich habe das gespürt, das hat mich so gedrängt, mal alles aufgeben, alles hergeben. Ich meine, das sei normal. Also, irgendwo durch, dass, wenn Christus ruft, das geht allen so. Und dann auch müssen lernen, dass es Leute gibt, die das nicht so in dieser Art empfingen. Und das war natürlich auch schmerzhaft gewesen, einfach dann auch die Missverständnisse, bis wir das mal geklärt haben, bis wir über das geredet haben, das Boden geredet. So.
Dann seid ihr auch wieder mal ein bisschen weggegangen, ihr habt Abstand genommen, seid wieder zurückgekommen.
Also nicht Abstand genommen, ich habe dort eigentlich versucht umzusetzen, mal eremitisch zu leben. Also.
Also, ja.
Und das ist auch ein Prozess, den man so Schritt für Schritt macht. Man geht ja nicht einfach und legt den Schleier an und legt das Versprechen ab, sondern das ist auch ähnlich wie bei einem Klostereintritt, wo man ins Postulat geht, Noviziat. Also.
Ich möchte auf das Versprechen abgeben, gerade das Sprechen kommen, aber zuerst noch schnell. Warum ist jetzt in eurem Fall eine Scheidung unumgänglich gewesen? Ihr habt euch scheiden von eurem Mann.
Ich habe gemerkt, dass mein Mann so im Gespräch, so mein Mann den Wunsch hat er auch so zum Ausdruck gebracht, dass er einfach den Leuten gegenüber sagen kann, ich bin geschieden. Also, dass wenn er in seinem Leben, dort wo er jetzt tätig ist, eben mittlerweile auch eine kirchliche Berufung, dass wenn er gefragt wird, dass er kann sagen, ich bin geschieden, oder ist das einfach er ist geschieden. Und vorher, als er gesagt hat, ich bin verheiratet, ja, wo ist denn deine Frau? Und er hat alles erzählen. Das ist für ihn, ich habe das verstanden, belastend gewesen. Also, dass er dann, jetzt kann er einfach den Leuten, die er es erzählen möchte, kann er es sagen.
Es klingt vielleicht so ein bisschen grob, wenn man sagt, ja, wir haben uns dann scheiden lassen. Aber die Situation eigentlich, die hat einen anderen Weg gefunden. Kann man das so beschreiben?
Ja, wir haben halt heute mehr ein geschwisterliches Verhältnis, wo wir lange in diesem Sinne unterstützen. Und nicht mehr so als Ehepaar, ja.
Ihr habt euch ein bürgerliches Leben abgeleitet. Ihr habt eben so ein Versprechen abgegeben, Gelübde abgegeben. Was ist das für eine Zeremonie gewesen? Könnt ihr uns das kurz beschreiben?
Also es war im Rahmen von Zeugen, Zeuginnen, wo ich das gemacht habe. Und das ist ein Versprechen aufgrund von der evangelischen Räte, wie man katholische Kirche sagt. Armut, Gehorsam, Keuschheit.
Gibt es da Vorschriften? Wie das muss abgehen, so eine Zeremonie?
Nein, wenn ich es in diesem Rahmen mache, gibt es keine Vorschriften. Ja. Im Dezember werde ich es beim Weihbischof Martin noch wiederholen.
Noch öffentlich
ja,
machen.
Ja, wird es öffentlich machen. Ja.
Und seitdem tragen ihr auch die Kleider. Das ist auch selber gestaltet. Nicht, dass ihr das jetzt selber genäht habt, aber einfach euch ein Entscheid, so will es gehen. Ihr könnt selber anlegen, was ihr wollt.
Ja, Ordenseremitin trägt Kleider aus dem Kloster und wir Eremitinnen, die von der Welt her gerufen werden, können dann selber etwas herauslesen.
Ihr trägt Schleier. Mhm. Das Kreuz, das ganz klar deklariert, wer ihr seid, was ihr seid, für was ihr steht. Also, wenn man euch von weitem sieht, würde ihr als Nonne durchgehen, oder?
Ja.
Aber gut, nein, wir wollen es nicht. Einfach rein äußerlich jetzt.
Oder? Das soll sein. Also eine Nonne ist in einem geschlossenen Kloster. Und da gibt es Schwestern in offenen Klostern. Es sind auch keine Nonnen.
Ich habe gesagt, ihr habt Franziska geheissen und ihr habt jetzt den Namen Benedicta gewählt. Warum? Warum Benedicta? Seid ihr irgendwie Fan vom damaligen Papst? Oder was? Also, Benedikt Weiber kann es ja jetzt nicht sein, oder?
Es hat eben harte Zeiten vom Ringen, wo wirklich Kämpfe waren. Und eines, was ganz besonders schlimm war, und ich wirklich die ganze Nacht einfach nicht schlafen konnte. Sondern ein inneres Ringen war, hatte ich die Finger so morgen um 4:30 herum, wie Jesus reinkommen und einfach alles wegwischen und sagen, du wirst Benedicta heissen. Und als ich das Versprechen abgelegt habe, habe ich den Namen genommen. Die Gesegneten,
auf
ein Segen von Gott angewiesen bin, jeden Tag.
Der Gesegnete. Ja. Gilt das auch für euch?
Ja, natürlich.
Ja. Wenn ihr jetzt die Geschichte gehört von der Schwester Benedicta, was ist euch jetzt dort beim Zuhören durch den Kopf?
Ja, irgendwo bewundert man schon die Konsequenz. Muss ich sagen, das beeindruckt mich schon. Und ich finde es übrigens auch gut, dass jetzt jemand in dieser Einzelne allein ist, der nicht einfach die Rolle spielt dort, sondern wo tatsächlich eben ein Leben führt, wie es eigentlich ursprünglich eben von der Einzelne allein hergegeben ist.
Seid ihr in eurem Leben nie so, zumindest für einen Moment, so der Aussteiger-Typ gewesen?
Nein, das bin ich nie gewesen. Ich muss allerdings zugestehen, habe ich meiner Frau gesagt, du, jetzt gehen wir voll dran und mit 50 möchte ich heute wart werden in der Bergseeschienhütte. Und irgendwo hat es sich nachher nicht ergeben. Also
hast du aber ziemlich einen Aussteiger-Gedanken.
Ja. Nein, aber ich muss jetzt noch sagen, weil von allem Anfang hat meine Frau gesagt, ja, ich weiss schon, nachher mache ich da die Küche und du gehst mit den Gästen klettern.
Ja gut, ihr seid ja einfach jetzt durch all die Jahre und wenn man euch auch in der Öffentlichkeit mitbekommen hat, so der Karrieremann, der Siebensieg auch, habt ihr gleich auch mal einmal Momente gehabt in eurem Leben, wo ihr vielleicht so eine Midlife-Crisis gehabt habt, irgendeine Erschöpfung gehabt habt? Hat es das auch gegeben?
Nein, das hat es nie gegeben. Bin ich beschenkt worden mit sehr viel Energie, die habe ich heute noch. Aber es hat natürlich Phasen gegeben. Eben dann, das Jahr 94 war für mich das grösste Schlüsseljahr, wo wir die Unfallserie hatten mit dem Benzinzungenabfall, der Danica, wo 9 Leute gestorben sind, nachher da der Giftunfall in Lausanne. Und dort bin ich wirklich absolut am Rand gewesen. Man fühlt sich total ohnmächtig. Hat dann auf ein paar kleinere Sachen gegeben, dass ich dort durchgekommen bin. Das hat mir, glaube ich, unglaublich viel gegeben. Mir nachher auch die Ruhe gegeben später, weil wir da die berühmte Strompanne hatten, bin ich relativ ruhig gewesen. Ich habe gewusst, das sind nicht Leute, die zu Schaden kommen. Wenn ihr das einmal erlebt, und eben der Medienmarathon, der geht auf den Schadensplatz, dann werden die Serien rausgedreht. Das ist Grenze gewesen. Das habe ich überstanden. Ich weiss eigentlich heute noch nicht, wie ich es überstanden habe. Aber sonst muss ich sagen, nein, ich bin nicht der Mann, der hier gross zurückschaut. Und so. Ich bin eigentlich mit mir insofern im Reinen, dass ich weiss, du hast wahnsinnig viel Glück im Leben und das schätze ich.
Der Gesegnete aber.
Eben, der Gesegnete. Bravo! Also besser hätte es jetzt niemand auf den Punkt bringen. Schwester Benedikta, eins nimmt mich noch Wunder, was eure Familie betrifft. Wie geht ihr damit um, wenn ihr eure Familie vermisst? Was ja absolut natürlich ist.
Ja, also, dann kann es schon sein, dass ich mal einen Brief schreibe. Mhm. Oder dass ich auch anrufe und frage, wie geht es dir? Mhm. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich jemanden besonders vermisse oder besonders an die Person denke, könnte da etwas sein. Muss nicht, aber könnte, ja.
Sie sprechen hier die mütterlichen Gefühle auch an. Mhm. Mhm. Dann können wir euch eure Kinder auch besuchen.
Ja. Ja.
Geht ihr auch zu ihnen?
Also ich habe gesagt, wenn eins heiratet oder wenn ein Grosskind getauft wird, dann würde ich gerne gehen, weil mir dünkt, da gehöre ich oder mütterlich Segen drauf oder der Grossmütterliche. Mhm. Sonst weniger.
Aber ihr habt immer noch einfach ein bisschen anders als sonst ein Familienleben, in Anführungsstrichen, oder? Also, die sind ja nicht im Streit auseinander, sondern eben das brüderliche, schwesterliche Zusammenleben, wenn man das richtig verstanden
hat. Wir haben nicht das Familienleben in dem Sinne, wie man das sonst kennt, aber mehr Kontakt, mehr Beziehung, oder? Beziehungsarbeit.
Ihr habt ja auch, jetzt komme ich noch auf den Medienmarathon zu sprechen, den Benedikt Weibel jetzt gerade angesprochen hat, wer könnt hat als Chef der SBB natürlich. Ihr hattet auch gerade einen Medienmarathon, gehabt, den ihr frisch angefangen habt. Da, oder? Ja. Und dann hat es auch dieses und jenes gegeben. Zum Beispiel auch eine Bericht gegen eine Kolumne in der Schweiz Illustrierte, die noch ein bisschen kritisiert hat, dass ihr so in der Öffentlichkeit seid. Wenn du jetzt nicht in die Detail gehen. Wie war das denn für euch gewesen? Kritisiert zu werden auch?
Also bei dieser Kolumne von der Schweiz Illustrierte, das hat mich einfach schade dünkt, weil es Leute verunsichert hat, hat er geheissen, die Messe Mess lesen. Und als römisch-katholische Frau darf ich die Messe nicht lesen und machen das auch nicht. Und dann hat es Leute gesagt, hey, ja, aber dort ist doch ein Weihbischof, der schaut doch, ja, natürlich schaut er. Und ich bin dort ganz klar unter dem Dach, unter dem Flügel von diesen Leuten und tue mich auch nach dem richten. Und das hat mich schade dünkt, einfach, dass es dann so ein falsches Bild gibt und eben die Leute verunsichern. Sonst die Leute, die bei mir waren, von den Medien her, das hat mich an ein positives Erlebnis gehabt. Und mit der Dünkt, die Leute haben ein Recht darauf zu wissen, wer in der Einzige allein ist.
Aber die sind schon ein bisschen jetzt prominent geworden.
Ja. Ja, ich weiss, ich glaube jetzt wirklich, wer in der Einzige allein ist, die das wollen wissen.
Ja. Das ist auch einfach auch eine Faszination, die die Leute ja haben. Wegen dem frage ich auch die Medien wieder nachher, weil das sind einfach auch Geschichten, die einem nachgehen und die einem vielleicht auch zum Reflektieren, zum eigenen Reflektieren verhelfen. Benedikt Weibel, Medienrummel, so wie ihn die Schwester Benedikta jetzt erlebt hat. Was könnt ihr ihr da mit eurem Erfahrungsschatz mit auf den Weg geben für künftige Interviews?
Dann würde ich eigentlich das sagen, was mir mal mein Kollege von der Deutschen Bank gesagt hat. Es wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Also man muss das mit einem gehörigen Abstand machen. Ich habe da jetzt gerade eben Konzerttheater Bern. Natürlich, die Regisseure, Regisseurinnen, die sind darauf angewiesen, auf gute Kritiken. Es ist auch schwierig. Manchmal hat man das Gefühl, wenn man etwas macht und den Zuschauern gefällt, gefällt es der Kritik nicht und umgekehrt. Aber, und können sich dann wahnsinnig nerven an einem Nebensatz und versuchen immer zu sagen, nehmt das gelassen. Ich habe zum Beispiel die Pressemeldung immer eigentlich einen Tag später gelesen, da war mir schon ein bisschen ruhiger gewesen. Weil, wenn man weiss, wie Medien funktionieren, unter welchem Druck das sie auch stehen, muss man auch Verständnis haben. Die meinen, die wollen etwas verkaufen, was interessant ist. Also, man muss da auch ein bisschen, wie man im Boxen sagt, ein bisschen Nehmerfähigkeiten haben.
Benedikt Weibeli wertet, wie gesagt, nächste Woche 68. Wie dürft ihr feiern?
Ich habe ein Geschenk bekommen, weil der erste Grosssohn, den Verena und ich zusammen haben, der ist an meinem 65. Geburtstag am Morgen um 2 auf die Welt gekommen. Und jetzt muss ich nicht mehr den 68. feiern, jetzt feiern wir den Geburtstag mit dem Xenia
zusammen. Schon jetzt ein ganz gutes Fest. Und danke, dass ihr so an einem heiligen Sonntag in die Pfarrscheuer auf die Messe seid gekommen. Notabene mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Er zieht jetzt so 8 Jahre später immer noch durch, den Benedikt Weibel. Morgen ist Montag. Bei der Schwester Benedikta ist das wie beim Coiffeur. Sie macht am Montag frei. Was macht ihr denn?
Schweigen.
Den ganzen Tag?
Mehr oder weniger.
Das ist aber auch noch anstrengend.
Nein. Es ist ganz schön. Es ist offen, die Türe zu und dann kann das Feuer wieder brennen, dass ich am Dienstag wieder reden kann.
Aber zwischen noch etwas essen, oder? Also ja, ist das, ja. Oder ist das gerade noch mit Fasten verbunden, einfach schweigen?
Nein, du. Schon. Etwas essen.
Von Herzen einen ganz schönen Tag, ganz in der Stille in eurem Häuschen, in der Einsiedelei, der Verena-Schlucht. Merci, dass ihr so offen über euer Leben hier erzählt habt. Solche Einsiedlerinnen trifft man nicht jeden Tag. Die Schwester Benedikta. Das war es persönlich mit Benedikta und Benedikt. Merci vielmals euch fürs Dabeisein und einen ganz schönen Sonntag. Wieder schauen.
Ja, das persönlich, das ist aus der Pfarrscheuer zu Messen im Kanton Solothurn gekommen, mit der Schwester Benedikta aus der Verena-Schlucht und dem Benedikt Weibel, dem ehemaligen Chef von der SBB. Sie sind zu Gast beim Dani Vorler. Technik, der Severin Bucher und der Thies Ganz. Und wenn ihr jetzt nicht alles von dem persönlich hören könnt, kein Problem. Die Sendung gibt's als Podcast. Ihr hört heute Abend sonst auch noch mal rein. Da habt ihr auch die Möglichkeit, hier auf SRF1 ab der 10 wiederholen wir die Sendung. Nächsten Sonntag, da haben wir weitere Gäste bei der Katharina Kilchema. Sie ist Elisabeth Thommen, sie ist Hotelier, und der Werner Jakob, er ist Schwingerfunktionär.
Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.